Es bleibt aber auch dabei, Technologien sind weder gut noch böse, noch sind sie neutral. Das hat Melvin Kranzberg, ein Technologiehistoriker, mal gesagt. Eine Technologie ist ein Werkzeug. Wie wir das einsetzen, fürs Gute, Schlechte oder wie auch immer, das obliegt uns Menschen und deswegen stelle ich den Menschen auch so ins Zentrum.
Eine AI Machine Learning Session führt zu so viel CO2-Ausstoß, wie ein LKW in seinem gesamten LKW-Leben lang verursacht. Können wir da überhaupt von grüner AI sprechen? Das Bundesministerium für Klimaschutz hat diesem Thema einen ganzen Schwerpunkt gewidmet. Studiogast bei uns heute ist Daniela Mohammer-Sass vom Klimaschutz- und Innovationsministerium. Die studierte Psychologin verantwortet seit 2019 in der Abteilung für Schlüsseltechnologien für industrielle Innovation den Bereich Künstliche Intelligenz. Frau Mohammer-Sass, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Vielen Dank und hallo.
Hallo. Außerdem haben wir zwei Intervieweinspielungen zu spannenden AI for Green-Themen für Sie. Es geht dabei um Bäume, das Klima und künstliche Intelligenz. Unsere Interviewgäste waren Professor Dr. Oliver Zielinski vom DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Er leitet dort den Forschungsbereich Marine Perception im DFKI-Labor Niedersachsen. Sein Thema: das generelle Potenzial von AI for Green. Und im zweiten Interview hören wir Ausschnitte aus unserem Gespräch mit Dr. Jasmin Lampert. Sie ist Senior Data Scientist am AIT, Austrian Institute of Technology, und Diplom-Ingenieur Günther Bronner, Managing Director von Umweltdata. Das Thema der beiden ist das schöne Projekt AI for Trees. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 5. Episode von Imagine, der Podcast, in dem wir Ihnen zeigen, welche großartige Projekte und Forscherinnen wir im Bereich der digitalen Technologien in Österreich haben. Mein Name ist Ursula Isin und ich darf diesen Podcast für Sie moderieren. Unser Thema heute: AI for Green. Wir kommen zuerst zu unserem Studiogast, Frau Mohammer-Sass. Ich weiß, die Aufgaben im BMK sind fordernd und sehr umfangreich. Sie verlieren aber nie die Begeisterung und den Spaß dabei. Was ist für Sie besonders schön an Ihrer Aufgabe?
Dass wir immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen, vor neuen Themen stehen, vor neuen Challenges stehen und wir immer der Entwicklung auch ein paar Schritte voraus sind. Wir müssen ein bisschen in die Zukunft vorausschauen und das gemeinsam mit einer sehr interessierten und aktiven AI-Community. Und da kann man natürlich die Begeisterung gar nicht verlieren.
Das kann ich nur bestätigen. Ich bin immer wieder überrascht, wie spannend die Gespräche mit der AI-Community sind. Wie kam es denn konkret zum Förderprogramm AI for Green? Das ist ja nochmal ein spezielles Gebiet.
Das Förderprogramm AI for Green ist Ende 2020, Anfang 2021 entstanden, einfach aus einer Notwendigkeit heraus, dass wir derzeit als Gesellschaft vor ganz großen Herausforderungen stehen. Damals waren wir mitten in der Corona-Pandemie und es wurde natürlich immer drängender, sich dem Klimawandel zu widmen. Und mittlerweile sind wir ein Ministerium, das auch den Klimaschutz im Namen trägt und das bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen. Wir versuchen sehr, sehr stark, unsere digitalen Technologien für diese ökologischen Herausforderungen einzusetzen. Und so entstand AI for Green. Und die größte Herausforderung zu Beginn war, einmal sich zu orientieren, was sind die Communities und die Ökosysteme, die wir ansprechen müssen? Welche Personen, welche Forscher und Forscherinnen müssen wir zusammenbringen? Wie richten wir das Ganze aus? Wie gestalten wir das Ganze aus? Und wie kommen wir zu einem Verständnis zwischen den Disziplinen, um auch wirklich gemeinsam für AI for Green zu arbeiten?
Wie wichtig Anreize und Förderprogramme wie diese sind, hat auch unser erster Interviewpartner aus Deutschland, Professor Oliver Zielinski vom DFKI, betont, den wir vor der Show befragen durften.
Nachhaltige KI, ökologisch sinnvolle KI, ist nicht immer so ein starker Wirtschaftsfaktor. Und das heißt, gemeinnützige KI-Systeme müssen natürlich auch einen Anreiz haben. Warum werden die eingesetzt? Warum sind sie ökonomisch auch interessant? Warum finden sie Verbreitung? Warum finden Unternehmen es interessant, sie zu verbreiten, zu pflegen, an den Markt zu bringen? Und da muss natürlich dann auch Unterstützung stattfinden, also Korridore durch die Gesellschaft, durch die Politik, die helfen, durch Normen und fördernde Maßnahmen, aber durch auch Forderungen, diese gemeinwohlorientierte, nachhaltigkeitsorientierte KI attraktiv zu machen und damit auch einen Markt zu schaffen, für diesen Bereich, damit er wachsen kann.
Professor Zielinski sagt also, wir brauchen Anreize. Wir müssen Anreize schaffen, um AI for Green auch wirtschaftlich reizvoll zu machen. War das ein bisschen auch eure Überlegung, als ihr das Förderprogramm gegründet habt?
Natürlich. Wir arbeiten generell so, dass unsere Förderprogramme so ausgerichtet sind, dass sie versuchen, etwas Nachhaltiges zu schaffen, dass wir Anreize schaffen, dass wir versuchen, ein Ökosystem aufzubauen. Und in dem Fall war es uns ganz, ganz wichtig, dass wir mal eine Grundlage schaffen, dass die AI-Community zusammen mit der sogenannten grünen Forschungs-Community zusammenkommt, sich austauscht und auch versucht, eine gemeinsame Sprache und auch gemeinsame Ziele zu entwickeln. Und das geht am besten mit Förderungen, mit kooperativen Projekten, wo man auch wirklich versucht, diese Communities zusammenzubringen. Das war uns ganz, ganz wichtig.
Der Energiebedarf von KI-Rechenzentren ist ja nicht unerheblich. Professor Zielinski zitiert in einem seiner Blogbeiträge einen Nature-Artikel aus dem Jahr 2018, der prognostiziert, Informations- und Kommunikationstechnologien könnten bis 2030 21% des globalen Energiebedarfs verbrauchen. Auch heute sind es schon ca. 7%. Hören wir, was dazu im Interview gesagt wurde.
Ja, also Technologie ist immer die Frage, wofür wir sie einsetzen. Und künstliche Intelligenz ist eine sehr, sehr fähige, mächtige Technologie, aber sie lebt natürlich nicht im luftleeren Raum. Sie benötigt Energie, sie braucht auch Hardware-Ressourcen, also Computerchips, auf denen sie läuft. Und wir müssen dieses Werkzeug KI natürlich zielgerichtet einsetzen. Das eine ist sein Energiebedarf, aber was können wir damit bewirken? Da müssen wir natürlich hinschauen und ich glaube, da liegt auch ein großes Potenzial, KI fürs Gute oder für die grünen Ziele der Transformation einzusetzen.
Frau Mohammer-Sass, wir sprechen hier ein Problem der KI an. Wie können wir denn verhindern, dass KI bei diesem hohen Energiebedarf selbst zum Teil des Problems wird?
Das ist wirklich ein großes Problem, absolut. Wir können als BMK insofern beitragen, als dass wir alle unsere Förderprogramme so gestalten und unsere Ausschreibungen so gestalten, dass genau dieser Aspekt mitgedacht und mitbedacht werden muss in dem Antrag. Das heißt, die AI muss so eingesetzt werden, dass der Impact stimmt. Das heißt, dass nicht unverhältnismäßig viel Energie verbraucht wird für einen kleinen Effekt für eben diesen Aspekt AI for Green. Das heißt, für uns ist beides wichtig, Green AI und AI for Green. Und das wird wirklich in den Förderanträgen auch abgefragt und ist ein erforderliches Ziel des Projekts. Auf der anderen Seite sind es ganz gezielte Fördermaßnahmen, zum Beispiel wir planen eine Stiftungsprofessur im Bereich Edge AI im Rahmen der FZÖ-Mittel und da geht es wirklich darum auch durch Edge AI, also dieses die Rechnungen, die Berechnungen und die Arbeit der Algorithmen rauszubringen in das Endgerät. Also nicht in einer Cloud, sondern wirklich im Endgerät, dass dort der Hauptteil der Berechnungen stattfindet. Und so kann man natürlich einen großen Teil der Energie auch einsparen. Da gibt es halt einfach noch zu wenig Forschung und das ist natürlich etwas, was uns da ein großes Anliegen ist, dort auch wirklich Anreize zu schaffen.
Wir haben im Vorfeld ein bisschen recherchiert und haben gesehen, AI kann auch dazu genutzt werden, genau diesen Energiebedarf zu reduzieren. Google zum Beispiel sagt, ihr DeepMind-AI-System soll den Energieverbrauch in Googles Rechenzentrum optimieren und habe bereits zu 15% Energieeinsparung geführt. Sehen Sie solche Entwicklungen auch?
Absolut. AI kann uns helfen, Anwendungen zu optimieren, gut zu planen, vorauszuschauen, um auch Energie einzusparen.
Der Energiebedarf ist natürlich nicht die einzige Herausforderung und so haben wir Professor Zielinski zu weiteren Herausforderungen, aber auch zu Potenzialen in seiner Forschung befragt.
KI hat erstmal drei grundlegende Fähigkeiten, die man nutzen kann. Man kann damit Wissen generieren, also man kann Monitoring, Prognose machen. Man kann Effizienzen steigern, also technische Prozesse optimieren und man kann automatisieren, wo es besonders kompliziert ist. Und all diese drei Dinge kann ich natürlich auch im Sinne von umweltförderlichen Maßnahmen, klimafreundlichen Maßnahmen einsetzen.
Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie, wenn Sie mit Unternehmen sprechen, wie ist es für die, wenn Sie ihnen sagen, wir können das alles optimieren, wir können auch eure Angestellten vielleicht ersetzen? Das ist ja immer die große Angst der Menschen, dass Roboter oder die künstliche Intelligenz sie tatsächlich ersetzen wird. Was können Sie da Unternehmen sagen? Einerseits zum Potenzial und andererseits zu diesen Ängsten.
Im Kontakt mit Unternehmen stelle ich fest, dass da schon ein großes Interesse ist und eine Offenheit. Aber wenn man dann konkret reinschaut in das Unternehmen, wie man jetzt künstliche Intelligenz in den Einsatz bekommt, dann muss man eben auch schauen, wie weit ist das Unternehmen? Wie ist es denn aufgestellt? Ist es KI-ready, also AI-ready? Und damit meine ich, sind denn überhaupt die Prozesse in dem Unternehmen soweit computerisiert, die Datenströme erfasst, dass KI darauf aufsetzen kann? Wenn ich Daten immer noch auf dem Zettel erfasse, wird mir auch keine KI was bringen, im übertriebenen Sinne mal ausgedrückt. In den Fällen, die wir hier betrachten, ging es eigentlich nie um den Faktor Mensch. Also es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen. Es geht darum, Menschen zu unterstützen, also gefährliche Tätigkeiten durchzuführen, monotone Tätigkeiten abzuschwächen. Mehr hingehen auf menschliche Fähigkeiten, die also im kreativen und im entscheidenden Bereich sind. Und ich glaube, da ist schon eine hohe Offenheit für KI. Aber wie gesagt, die Realität zeigt oft, dass man dann auch schauen muss, hat das Unternehmen überhaupt die Grundlagen dafür, sodass wir dann KI draufsetzen können als letzte Veredelungsstufe.
Und wie viele Unternehmen, denken Sie, haben tatsächlich schon diese Readiness, dass das tatsächlich ready to go ist?
Das hängt oft von der Branche ab. Es gibt Branchen, die sind schon relativ technologisch weit. Also wenn Sie an Versicherungen oder Finanzbranche denken, die sind sehr schon weit. Also hoher Technologiegrad, hoher Datenverfügbarkeit. Es gibt auch, das haben manche vielleicht gar nicht so wahrgenommen, eine hohe Basis im landwirtschaftlichen Bereich. Also Landwirtschaft heute ist ein hochtechnologischer Betrieb. Die Landmaschinen sind computerisiert, die gesamte Erfassung der Felder, die ganze Steuerung, die Prozessketten. Also da ist auch schon viel Basis vorhanden. Im Gegenzug kann es sein, dass gerade im Mittelstand kleinmittelständische Unternehmen vielleicht die Ketten noch nicht ganz durch erfasst sind. Also da gibt es manchmal dann auch Bedarf, wo Fertigungsketten sind, noch durch Digitalisierungsschritte erstmal die Basis zu schaffen.
Wir haben jetzt sehr viel davon gesprochen, dass Daten digitalisiert werden sollen. Manche gerade mittelständische Unternehmen haben vielleicht auch Angst davor, dass ihre Daten dann gestohlen werden. Wie können Sie dem begegnen?
In der Tat sind Datenhoheit und Vertrauen spielen große Rollen. Also bei vielen der Gespräche, die wir führen, sind das genau die zwei Faktoren, die anzusprechen sind. Und Vertrauen einmal generell in die KI, wie trifft die Entscheidung, sind da vielleicht Biases bei, also sind da Voreingenommenheiten drin oder so. Das ist der eine Bereich, dem begegnet man durch sogenannte erklärbare oder vertrauenswürdige Trustworthy AI. Der andere Teil sind die Daten und die Datenhoheit. Und das ist natürlich sehr spannend, weil wenn wir jetzt wieder in unser Beispiel gehen, auch bei einem landwirtschaftlichen Unternehmen, da möchte der eine Agrarwirt nicht mit der anderen Agrarwirtin die Daten teilen oder so, weil da vielleicht proprietäre Informationen drin ist. Eine Möglichkeit, hier in den Austausch zu treten, ist das föderierte Lernen. Das heißt, es werden Modelle für den einzelnen Betrieb oder einen bestimmten Bereich gelernt, vor Ort quasi. Und der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren findet nur über die Modelle statt. Das heißt über abstrahierte Informationen. Wenn ich so ein Modell austausche mit meinen MitbewerberInnen, dann werden die Modelle alle zusammen besser, aber ich gebe meine eigenen Daten nicht her.
Vertrauen und die Datenhoheit zu behalten ist also ein großes Thema. Begegnet Ihnen das auch in den Forschungsprojekten in Österreich?
Natürlich, also Daten ist ein ganz großes Thema und Daten ist natürlich auch mit KI ganz stark verbunden. Ohne einer guten Datenbasis werde ich mir mit sehr vielen AI-Anwendungen sehr schwer tun. Wir haben sehr viele Initiativen und Incentives auch gesetzt, um Daten zugänglich zu machen, um Daten zu teilen, um in den Austausch zu kommen, um die Daten auch so aufzubereiten, dass wir sinnvolle KI-Anwendungen auch durchführen können. Ein Beispiel vielleicht auch der Green Data Hub, der sich genau mit diesen grünen Daten beschäftigt, der auch sehr, sehr gut angenommen wird von AI for Green. Und wenn man mit den AI for Green Projekten spricht, die jetzt schon seit einem Jahr laufen, dann haben sie eigentlich alle das gleiche Problem. Also diese Datenqualität, Datenzugang. Also das eint eigentlich auch alle AI for Green Projekte.
Und wie steht es um den berühmten Bias in den Daten?
Das ist natürlich ein großes Thema. Wir begegnen dem auch so, dass es in den Projektanträgen verschiedene Kriterien gibt, die man im Vorfeld auch bearbeiten muss und auch im Kopf haben muss. Also ein Bias in den Daten sollte so gut wie möglich vermieden werden. Und da haben wir wirklich auch ganz, ganz viele Anforderungen, die wir an die Projekte stellen. Also wir machen es unseren Projekten nicht ganz leicht, aber wir haben dafür auch sehr gute Projekte, wo wir auch sagen können, da wird wirklich sehr gewissenhaft gearbeitet und auch die ethischen Richtlinien gut umgesetzt.
Also das ganze Programm ist ein sehr forderndes Programm, aber es kommen dabei natürlich dann auch sehr schöne Projekte heraus. Wir haben Professor Zielinski abschließend gefragt, ob KI gut oder schlecht für das Klima ist. Hören Sie seine Antwort.
Es ist auf jeden Fall gut für den Menschen, denn es hat das Potenzial, den Menschen zu ermächtigen, auch mehr Informationen zu sammeln, zu partizipieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Es bleibt aber auch dabei, Technologien sind weder gut noch böse, noch sind sie neutral. Das hat Melvin Kranzberg, ein Technologiehistoriker, mal gesagt. Eine Technologie ist ein Werkzeug. Wie wir das einsetzen fürs Gute, Schlechte oder wie auch immer, das obliegt uns Menschen und deswegen stelle ich den Mensch auch so ins Zentrum.
Die Aussage kann ich absolut unterstreichen. Für uns ist die Technologie an sich neutral. Und für uns ist ganz wichtig, zum einen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, aber eben auch die größten Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Unser Ziel ist, mit diesen Werkzeugen, in dem Fall AI, zu erreichen.
Ja, meine Damen und Herren, wir führen heute eine sehr spannende Diskussion zum Thema AI for Green im Imagine Podcast. Es geht um künstliche Intelligenz für den Klimaschutz. Unser Studiogast heute ist Magistra Daniela Mohammasas vom BMK und wir haben gerade gemeinsam spannende Inputs aus unserem Interview mit Professor Oliver Zielinski vom DFKI, dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, diskutiert. Es gibt noch einige Herausforderungen, um KI für den Klimaschutz einsetzen zu können. Manche Branchen wie Banken, Versicherungen und die Landwirtschaft sind schon AI-ready. Andere zögern noch. Bevor wir ein sehr erfolgreiches österreichisches Projekt in diesem Bereich vorstellen, AI for Trees heißt dieses Projekt, kommen wir jetzt zu einer kurzen Rapid-Fire-Runde mit Daniela Mohammasas, die im BMK für das Förderprogramm AI for Green zuständig ist. Frau Mohammasas, sind Sie bereit für die Rapid-Fire-Runde?
Ja.
Ich stelle Ihnen kurze, prägnante Fragen und Sie geben mir kurze, prägnante Antworten. Wie viele Calls gab es bisher im AI for Green Programm?
Bisher gab es 2 Calls und der dritte folgt Mitte Juni.
Wie viel Geld stand und steht zur Verfügung?
Insgesamt 22 Millionen, davon 12 Millionen alleine dieses Jahr.
Wie viele Projekte wurden eingereicht?
Insgesamt 69 Projekte. Insgesamt waren wir 3,5 Mal überzeichnet im ersten Call und 6,5 Mal überzeichnet im zweiten Call.
Also ein gefragter Call. Wie viele Projekte wurden dann gefördert?
Insgesamt 21 Projekte.
Was sind Ihre bisherigen Highlights?
Meine bisherigen Highlights sind mehrere, und zwar eigentlich jedes Matchmaking. Jedes Mal, wenn die Communities, die unterschiedlichen, aufeinandertreffen, sind diese Begegnungen und die Outputs ein absolutes Highlight.
Was sind 3 Dinge, ohne die Sie in Ihrem Job nicht überleben könnten?
Also die unseriöse Antwort ist Kaffee, Kaffee und Kaffee. Und in Wahrheit ist es Kaffee, großartige Kollegen und eine sehr großartige Community.
Herzlichen Dank, dann gehen wir zum zweiten Interview. Es gibt international AI for Green Projekte, die Plastik aus den Meeren fischen oder die Effizienz von Solaranlagen bemessen. Und auch in Österreich haben wir sehr schöne Anwendungsbeispiele. Ein vom BMK gefördertes, sehr erfolgreiches Projekt befasst sich mit der Vermessung des Waldes, könnte man sagen, um im Forstmanagement Umweltschäden ausgleichen zu können. Das Projekt AI for Trees war auch auf der Imagine 2022 ein echtes Highlight, hat es doch den Wald in die sonst recht karge Seestadt Aspern in Wien gebracht. Wir haben Jasmin Lampert vom AIT und Günther Bronner von der Firma Umweltdata, die das Projekt gemeinsam mit dem NOW Center in Graz, Geowill, ECHO und dem Bundesforschungszentrum für Wald umsetzen, vor der Show interviewt. Frau Mohammer-Sass, Sie haben erzählt, besonders freut Sie hier, dass die Chemie im Konsortium so gut stimmt und sich die Projektpartnerinnen auf dem vom BMK gemeinsam mit der FFG organisierten AI for Green Matchmaking Event gesucht und gefunden haben.
Ja, absolut. Das ist eines der Projekte, bei denen es am besten geklappt hat. Wir machen vor jedem Call ein Matchmaking oder mehrere Matchmakings, um eben die Communities zusammenzubringen, weil es ist oft ein großes, großes Problem, dass die grüne Community und die AI-Forschungs-Community eine unterschiedliche Sprache sprechen und sich anfangs gar nicht so recht verstehen, von was der andere eigentlich redet. Und dafür braucht es einfach diese Matchmakings, um dieses Verständnis herzustellen und auch um Einblicke zu geben, was die Bedürfnisse der grünen Seite sind und die Probleme und die Herausforderungen und auf der anderen Seite die Werkzeuge, das Know-how und die Kompetenzen, die eben diese AI-Community anbieten kann. Und das ist nicht so selbstverständlich. Da braucht es sehr, sehr viel Rahmenbedingungen, die wir da schaffen und sehr viel Mühen und sehr viel auch Veranstaltungen im Vorfeld.
Das gelingt tatsächlich nicht immer und ist wirklich schwierig, aber die beiden haben sich wirklich gesucht und gefunden. Es war auch ein unglaublich sympathisches Gespräch. Und Günther Bronner von der Firma Umweltdata hat uns erzählt, dass er die Idee zum Projekt schon länger hatte und dass sich die AI-Expertinnen beim Matchmaking-Event quasi um das Thema gerissen haben.
Und daher war schon länger meine Idee, die künstliche Intelligenz für diese Waldwachstumsmodellierung einzusetzen. Und mit dieser Idee bin ich in dieses Matchmaking-Event gekommen und habe das kurz vorgestellt, diesen Plan, und bin dort auf ein sehr großes Echo gestoßen. Also die dort anwesenden AI-Firmen haben sich förmlich um dieses Projekt gerissen und daher war es möglich, eigentlich an Ort und Stelle ein sehr spannendes Konsortium schon zusammenzustellen.
Im nächsten Interviewsegment beschreibt uns Jasmin Lampert vom AIT, welches Problem in diesem Projekt durch AI gelöst wird.
Also das Problem ist im Prinzip der Klimawandel und zu verstehen, wie wirkt sich der auf Bäume aus. Und da sind wir drauf gekommen, es reicht nicht einfach zu überlegen, wie verändert sich der Wald, sondern wir müssen es auf dem einzelnen Baumlevel, noch nicht mal pro Spezies, sondern pro Baum machen. Wo kann die KI hier helfen? Also KI ist dann sehr gut, wenn es komplexe Zusammenhänge gibt mit vielen Faktoren, die zu berücksichtigen sind, weil das kann ein Mensch nicht mehr händisch zusammenbringen, das in ein Modell gut zu verpacken. KI kann dann helfen, diese komplexen Zusammenhänge rauszufinden und auch eben viele Modelle zu erstellen. Also dass wirklich pro Baum automatisiert ein Modell da ist.
Frau Dr. Lampert, ein Projekt macht keinen Spaß, wenn es keine Hindernisse gibt, oder? Welche Hindernisse gibt es in dem Projekt und wie lösen Sie die?
Das sehen Sie genau richtig. Ohne Hindernisse wäre es ja wirklich langweilig. Also als Data Scientist ist zunächst mal das Problem, überhaupt genügend Daten zu bekommen.
Jetzt haben Sie schon einen ganzen Wald voller Bäume und Daten und das reicht immer noch nicht.
Es müssen ja möglichst lange Zeitreihen sein. Also wenn ich eben einen Baum 24 Stunden beobachte, dann habe ich vielleicht 24 Messpunkte, aber das hilft mir nicht wirklich, um viel in die Zukunft vorhersagen zu können. Und dann ist natürlich auch die Qualität entscheidend. Also die Daten müssen erstmal bereinigt werden, weil eine KI ist gar nicht so intelligent, wie man denkt. Also wenn man Daten, die nicht so qualitativ hochwertig ist, reinsteckt, dann kriegt man auch ein schlechtes Modell und schlechte Vorhersagen. Also sprich, es steckt sehr viel Arbeit schon vorher da drin, um der KI etwas zu übergeben, das sie dann nutzen kann. Und also das ist dann die Arbeit eben in dem Projekt.
Und das heißt, Sie verbringen sehr viel Zeit im Wald und gehen von Baum zu Baum?
Das ist eigentlich unser Part jetzt, den Wald möglichst genau zu messen, auch des Partners des Bundesforschungszentrums für Wald, die dabei sind. Und diese riesige Datenfülle greift auch zurück und schaut sich vergangene Jahre an, wann war es besonders trocken oder besonders heiß? Wie haben die einzelnen Bäume darauf reagiert? Welche Bäume haben stärker darauf reagiert, die mit der größeren Krone oder die mit der kleineren Krone? Wir haben eine große Konkurrenz im Wald um Wasser, um Nährstoffe, um Sonnenschein. Und diese Konkurrenz versuchen wir mit künstlicher Intelligenz in irgendeiner Art zu greifen, um dann zu modellieren, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Bäume aus und wie kann man den Wald bewirtschaften, dass er möglichst resistent oder resilient gegenüber dem Klimawandel ist.
Darüber hinaus würde ich das auch so sehen, dass KI eben auch helfen kann, den Menschen ein besseres Verständnis davon zu bekommen, welche Aktionen welche Effekte haben und dann eben besser entscheiden zu können.
Da sind wir sozusagen im Anwendungsfeld, auf das wir abzielen. Auf diesem Weg im Forstmanagement begleitet der Förster den Wald und entscheidet, welche Bäume umgeschnitten werden und welche weiter wachsen. Und wenn wir ihm da Werkzeuge in die Hand geben, mit denen er besser entscheiden kann, dass der Wald klimaresilient wird oder klimaresilienter wird in Zukunft, dann zahlt sich das allemal aus, dafür Modelle zu entwickeln.
Ja, das scheint in diesem Projekt aber trotz aller Schwierigkeiten doch sehr gut zu gelingen. Wie ist Ihr Blick auf dieses Projekt jetzt zwischenzeitlich? Es ist ja noch nicht abgeschlossen.
Ich bin der Meinung, dass es eines der Projekte ist, das wirklich sehr gut zeigt, wie viel man erreichen kann, wenn man beide Ökosysteme zusammenbringt, wenn man wirklich versucht, von der Fragestellung und vom Ziel und von der Herausforderung her zu arbeiten. Also nicht zu sagen, liebe AI-Forscher und Forscherinnen, überlegt euch doch jetzt bitte ein AI for Green-Projekt, sondern andersrum, dass die Herausforderung von den Profis aus der grünen Seite kommuniziert wird, dargestellt wird und zwar auch so dargestellt wird, dass man es gut verstehen kann. Und dann sehr gut andocken kann und sagen, ja, wir haben die Lösung für euch und wir helfen euch, genau dieses Problem zu erreichen. Und nur so werden wir diesen Herausforderungen begegnen können mit KI oder durch KI einfach unseren Beitrag dazu leisten. Ein bisschen die Challenge ist, in unseren Ausschreibungen ist es keine bloße Anwendung bestehender KI, die es schon gibt, die am Markt ist, die schon Forschung abgeschlossen ist und natürlich schon sehr viel passiert ist, sondern es muss bei uns auch immer eine Technologie-Weiterentwicklung oder Neuentwicklung passieren. Also wir verlangen wirklich sehr viel von diesen Projekten. Und auch da hat sich dieses Projekt mit sehr neuen Methoden dem Problem angenommen. Und ich denke mal, das ist wirklich fast auch ein Vorzeigeprojekt, wo so sehr, sehr, sehr viele Punkte und Dinge, die wir fordern, auch exzellent umgesetzt werden.
Das kann ich nur bestätigen. Es wurde auch sehr, sehr schön bei der Imagine 22 präsentiert. Es war wirklich ein Hingucker und ein Highlight. Wir haben die beiden zum Schluss ebenfalls gefragt, ob sie denken, dass KI gut oder schlecht für das Klima ist. Hören wir die Antwort von Frau Dr. Lampert.
Sehr spannende Frage. Lässt sich natürlich nicht so pauschal beantworten. Also da könnte man genauso fragen, ist das Internet gut fürs Klima? Natürlich, also die KI selber, die Hardware kostet, Rechenzentren, die verbrauchen eine enorme Menge an Energie. Das heißt, man muss überlegen, wie mit jedem Werkzeug auch, wie geht man damit um und wie setzt man das ein?
Ja, wie auch schon Professor Zielinski sieht auch Frau Dr. Lampert das Potenzial in der KI, aber es muss als Werkzeug auch richtig genutzt werden. Die Herausforderung ist natürlich, wie wählt man Projekte aus, die die richtigen Ziele verfolgen? Wie geht's Ihnen denn da damit? Wie machen Sie denn das?
Im Grunde genommen bin ich da fein raus. Ich mache es nämlich gar nicht. Wir haben bei jeder Ausschreibung eine wirklich sehr gut besetzte Jury, eine externe Jury, die aus internationalen Expertinnen und Experten besteht, die harte Arbeit leisten und versuchen, mit sehr viel Know-how herauszufinden, ob diese Projekte state of the art sind, ob sie vielversprechend sind, ob sie eben die ethischen Voraussetzungen erfüllen, ob sie möglichst einen guten Impact mit sich ziehen werden. Und da geht es wirklich darum, sehr, sehr gute Leute für die Jury zu gewinnen. Das ist ein bisschen so einer der Knackpunkte bei so einer Auswahl. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, wenn wir Ausschreibungen machen, dass wir versuchen, die Ziele möglichst klar zu beschreiben, damit die Projekte auch wissen, was wir von ihnen erwarten und in welche Richtung es gehen soll und was uns wichtig ist.
Frau Magister Mohammasas, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im Studio sind. Ich finde es immer wieder interessant, von Expertinnen zu hören, die KI sei gar nicht so intelligent, wie man meinen möchte. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die KI all unsere Probleme für uns löst. Sie leistet aber ganz offensichtlich einen wertvollen Beitrag. Was denken Sie?
Absolut, KI kann uns helfen, die großen Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade stehen, auch zu lösen und dem zu begegnen. Aber wir müssen wirklich darauf achten, dass die AI menschenzentriert bleibt oder vielleicht auch wird. Und wir müssen auch darauf achten, dass wir eine KI gestalten, die uns als Mensch unterstützt.
Wir haben gehört, das Programm AI for Green ist sehr erfolgreich. Da möchten wir natürlich auch wissen, wie geht's jetzt weiter?
Derzeit planen wir gerade die dritte Ausschreibung, die Mitte Juni eröffnet wird. Diesmal haben wir ein bisschen eingegrenztere Schwerpunkte, und zwar in den Anwendungsfeldern der Energiewende, der Mobilitätswende, der klimaneutralen Stadt und der Kreislaufwirtschaft. Das sind auch die Schwerpunkte des BMK, an denen wir uns auch orientieren. Das heißt, wir erwarten wieder sehr, sehr viele Projektanträge. Dieses Mal haben wir auch deutlich mehr Budget.
Ja, dann sind wir alle gespannt. Herzlichen Dank, Frau Mohammasas, dass Sie heute bei uns waren. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei meinen Interviewgästen im Vorfeld und natürlich bei Ihnen, liebes Publikum, fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns wie immer, wenn Sie den Imagine-Podcast abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Kennen Sie vielleicht drei Personen, denen der Podcast auch gefallen könnte? Dann teilen Sie ihn doch. Alle Episoden sind kostenfrei und öffentlich verfügbar und wir freuen uns über neue Hörerinnen und Hörer. In jedem Fall wünschen wir Ihnen einen schönen Tag oder einen schönen Abend und auf jeden Fall eine spannende Zeit.
Sie hörten die fünfte Episode des Imagine Podcasts des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, indem wir Ihnen zeigen, welche großartige Projekte und Forscherinnen wir im Bereich der digitalen Technologie in Österreich haben.